QuickDraw.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur QuickDraw.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladona und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, die haben nicht vor, mit 65 Jahren ihr Geschäft aufzugeben. Und meistens deswegen, weil wir einfach gerne tun und es für die wenigsten von uns einfach nur irgendein Job ist. Wer Unternehmerin ist, wer Unternehmer ist, der baut fast immer etwas auf, das über ein gesetzlich vorgegebenes Pensionsantrittsalter hinaus wirkt. Aber wir alle laufen auf ein Problem zu, unser Körper. Der ist nämlich oft ganz anderer Meinung und gibt uns ganz klar zum Verstehen, irgendwann ist genug. Und deshalb stelle ich meinem Gast heute ein paar Fragen darüber, wie wir gesund und fit alt werden können. Aber nicht wie in so einschlägigen Biohacking-Podcasts vorgeschlagen wird, weil ganz ehrlich, ich und ich glaube, die wenigsten von euch haben Bock, um 5 Uhr früh in irgendwelche Eisbäder zu hüpfen oder monatlich für zigtausende Euro Blut- oder Gentests machen zu wollen. Was ich wissen will, ist, was es braucht, damit Unternehmerinnen und Unternehmer wie du oder ich auch mit 60 oder 70 noch klar im Kopf sind, über Energie verfügen und auch Qualität in der Arbeit liefern können, so wie wir es halt gewohnt waren mit 40, 50, wo sehr viele von uns ihre Businesses gegründet haben. Und die Antwort auf diese Frage, das kann ich schon spoilern, das hat nichts mit Glück zu tun, sondern ist eine Frage von Entscheidungen, die man trifft oder nicht trifft, und zwar die man schon heute trifft oder eben nicht trifft. Und mein Gast, die hat sich genau damit beschäftigt. Und sie beschäftigt sich noch immer damit. Ja? Und zwar nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern sie lebt das auch in der Praxis. Und sie zeigt, auch mit ihrem eigenen Unternehmen, das heißt Food for Skin, wie eng Haut, Körper, Leistung und Langlebigkeit zusammenhängen. Weil man Stress und Überforderung, Regenerationsmangel, der ja gerade bei uns Selbstständigen sehr oft ein Thema ist, aber auch biologische Disbalancen dort schon lange sieht, bevor sie irgendwo in Laborwerten oder in Diagnosen auftauchen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Rita Davidson, die Gründerin von Food for Skin.
Lieber Sascha, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich irrsinnig auf unser Gespräch heute.
Ja, ich mich auch, Rita. Aber bevor wir loslegen, bei uns im Podcast ist es Usus, dass sich die Gäste selber vorstellen. In einer knappen Minute sag uns, was du genau machst und wer du bist.
Also vielen Dank nochmals. Also ich heiße Rita Davidson, ich bin die Gründerin von Food for Skin und beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Holistic Skin Health, Skin Education und Skin Longevity. Aber bevor ich mich vollständig dieser Berufung oder meiner Berufung, meiner Arbeit gewidmet habe, war ich über 20 Jahre in verschiedenen Management- und in Führungspositionen tätig. Das heißt, ich weiß natürlich, was Leistungsdruck bedeutet. Ich weiß, was Verantwortung ist, Veränderungsprozesse, permanente Entscheidungen. Und deswegen ist das für mich nicht reine Theorie, sondern auch eigene Erfahrung. Und parallel dazu habe ich auch schon fast 20 Jahre her mich intensiv mit Hautgesundheit, mit Ernährung, mit Phytotherapie, Kräuterwissen, Ayurveda beschäftigt und mir die biologischen Zusammenhänge wieder angeschaut, auch was gesunde Regeneration bedeutet. Und dazu natürlich zahlreiche Ausbildungen, Weiterbildungen und praktische Erfahrungen haben sozusagen meinen Weg da, sag ich mal, ja, unterstützt natürlich. Aber besonders lebe ich für die Haut. Ja, und die Haut fasziniert mich, weil das hat nichts mit Schönheit zu tun, sondern es ist sozusagen einer dieser wenigen Organe, das wir täglich sehen und wo wir eigentlich alles sehen. Und es ist unser Frühwarnsystem.
Und das größte Organ ja auch noch, das wir haben.
Ja, ja. Und weißt du, es ist wirklich, es ist ein Frühwarnsystem, wie ein Seismograph, weil unsere Haut zeigt alles, was in uns passiert. Ja. Und deswegen aus dem entstand die Food for Skin Methode. Und heute mische ich, es ist ein Mix, meine Erfahrung aus sozusagen der klassischen Managementwelt, aber mit Hautgesundheit, Ernährung, Phytotherapie natürlich und auch moderne Longevity-Forschung. Denn für mich ist eigentlich ganz, ganz klar, wir sollten wieder lernen, die Signale zu lesen.
Rita, bevor wir jetzt ein bisschen mehr dann konkreter in dieses Thema auch noch eintauchen, einmal ist eine Grundsatzfrage, weil genau dieses Thema Longevity, das ist ja momentan, man hört es ja nur mehr. Warum wollen jetzt plötzlich alle 120 Jahre alt werden? Soll es nicht eigentlich eher irgendwie darum gehen, dass wir vielleicht 80, 85 Jahre alt werden, aber diese 85 Jahre dafür richtig genießen können, weil wir bis zum Schluss tiptop beieinander sind?
Ich bin absolut deiner Meinung, weil wir sehen, dass natürlich die moderne Medizin auch schon fähig ist, uns am Leben zu erhalten. Aber ich glaube, Lebensdauer ist nicht Lebensqualität. Und ich glaube, das ist genau das, was du ansprichst. Ja, weil es ist was anderes, wenn wir selbstständig leben können oder irgendwo, Entschuldigung, dass ich das so sage, dahin vegetieren. Das hat damit, also hat nicht diesen Benefit von Lebensdauer, dass wir sagen, okay, 90, 100. Und ich denke eher, die Frage ist, wie möchten wir leben? Und ich denke, wir möchten ein qualitatives Leben haben, wenn man das so sagen kann. Und diese Lebensqualität wieder auch im Alter bewahren. Und da möchte ich schon etwas jetzt auch in die Gender-Thematik reinbringen oder Gender-Medizin, weil wir altern auch ein bisschen anders. Also biologisch gesehen Männer und Frauen. Nicht ganz gleich. Ja, wir Frauen werden zwar älter, aber oft begleitet durch längere chronische Krankheiten. Also das heißt, ich denke, es geht um die Lebensqualität und nicht um die Lebensdauer am Ende des Tages.
Genau, ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Jetzt gehen wir ein bisschen in diesen ganzen Bereich rein und schauen uns mal an, was man vielleicht auch tun kann dafür, beziehungsweise wie das ausschaut. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so zwei Arten von Menschen, ob das jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer sein oder andere Leute. Da gibt es welche, die investieren ganz viel in Schlaftracking, in Mentaltraining, die kümmern sich um Ernährung, die gehen sporteln und die haben ja, alle haben ihre Smartwatch, wo sie Schritte zählen und so weiter. Und dann gibt es die andere Ecke, wo ich das Gefühl habe, boah, also wie wenn sie keine Ahnung hätten, dass das eine Rolle spielt und die triffe ich dann und die sind gleich alt wie ich, die sind vielleicht so 50, Anfang 50 und schauen aber aus, als ob einfach alles, was der Körper hat, bereits verbraucht ist. Woran liegt das?
Also, weißt du, ich finde das irrsinnig spannend, vor allem im Kontext von Unternehmen und Management, weil wenn wir ein Unternehmen führen oder für ein Unternehmen verantwortlich sind, dann ist für uns Prävention eigentlich Usus, oder? Also wir reagieren
so
nicht
sehen,
nur
ja.
Dann, ja, wenn schon, sage ich mal, boom, das Ganze explodiert und die Probleme da sind, sondern wir schauen natürlich, dass unser Unternehmen gesund bleibt. Oder?
Ja, genau, das ist ja der wunderbare Kontext, ein gesundes Unternehmen.
Ja, das sagt man ja auch. Ja. Und was ich jetzt als quasi eigentlich noch Sprachwissenschaftlerin wunderschön finde, ich muss das auch jetzt loswerden, es handelt sich ja um eine Organisation bei einem Unternehmen. Und wir haben das Wort sogar Organ drinnen. Und unser Körper besteht ja aus Organen, die zusammenwirken müssen, damit es funktioniert. Also ich finde das, ich kam jetzt ein bisschen nur vom unternehmerischen Kontext, aber ich finde es immer sehr spannend, dass man darauf schaut, dass ein Unternehmen immer erfolgreich ist und Risikobewertungen, nicht? Und Prävention. Und was ist mit uns? Also das finde ich sehr, sehr interessant. Und dann, ich hab den gleichen Fehler gemacht, ja, im Management oder wenn wir unser Unternehmen haben, sprechen wir immer über Optimierung. Aber ich glaube, wir verwechseln oft Optimierung mit Überlastung. Und unser Körper ist kein Hochleistungsmotor. Er reagiert nicht auf Druck. Ich meine, er reagiert auf Druck, aber nicht so, wie wir das gerne hätten, ja. Und ich denke, deswegen Leistung wird sehr, sehr oft missbräuchlich verwendet, weil wir denken, okay, wir müssen noch zeigen, wir müssen noch was beweisen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Körper eigentlich Buch führt. Und die Rechnung, die wird leider präsentiert.
Das heißt, dann bin ich auf Soll und Haben, nicht mehr gleich. Aber das klingt ja fast so, als ob es in vielen Menschen so wäre, dass man quasi ein Zeichen von Einsatz ist, wenn ich am Ende des Tages total erschöpft bin. Ja? Also dieses Work smarter, not harder, wird ja da dann quasi umgedreht in einer Art und Weise. Nur wenn ich Stress habe, nur wenn ich zeige, dass ich total ausgebrannt bin, dann zeige ich auch dem Unternehmen oder meinen Kunden, dass ich mich eingesetzt habe. Das ist ja unklug in so vielen Dingen, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch?
Na, ich glaube, es gibt kein falsch und richtig. Und ich darf ja sagen, so über 50 bin ich eine andere Generation und da hilft mir schon ein bisschen dieses leichte Laissez-faire manchmal. Man muss nicht alles übernehmen, aber von den jüngeren Generationen, weil ich wurde noch so geprägt. Ich wurde von der Gesellschaft so geprägt, von meinen Eltern so geprägt, ja. Also quasi, sei kein Weichei. Bam, bis ans Ende, genau. Das geht schon noch, ja. Und deswegen war das, glaube ich, auch so, also desto müde ich war, desto mehr, sozusagen ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, das hieß, wow, die arbeitet wirklich hart. Also ich denke schon, dass das früher auch damit zu tun hatte, dass wenn jemand total fertig war, ich habe das Gefühl mindestens, dass man gesagt hat, okay, also der ist wirklich dran. Wenn jetzt jemand kam und gesagt hat, oh, jetzt war ich ein bisschen, was weiß ich, golfen oder spazieren oder, keine Ahnung, in der Mittagspause ein bisschen Sonnenbaden oder so, dann haben wir gedacht, na, hat der nichts zu tun? Geht es dem so gut? Ja. Oder?
Ja, also das glaube ich auch, dass das mitunter so eine Generationengeschichte ist. Meine Oma hat immer gesagt, ein bisschen was lässt sich zwingen, ja. Wenn nichts mehr geht. Ja. Also ja. Das glaubst du dann aber auch, dass es den nachkommenden Generationen, dass die das vielleicht schon besser auch im Auge haben, als wie noch wir?
Gute Frage, weil ich glaube, das ist sehr polarisierend in der heutigen Zeit, weil es gibt schon die Strömung. Also wo ist die Balance zwischen Leistung und, sage ich mal, auf die Gesundheit zu schauen? Ich finde, es gibt jetzt eine Strömung, schon dieses Work-Life-Balance, wie das auch verwendet wird, ist eher mehr Balance oft wie Work. Und ich denke, das ist jetzt auch nicht gesund. Wie alles im Leben sollte schon da eine Balance bewahrt werden. Ich denke aber, und das haben wir auch gemerkt, glaube ich, ich selbst auf jeden Fall, wenn ich ausgebrannt bin und ausgebrannt heißt, körperlich und seelisch wirklich am Ende, dann bin ich nicht leistungsfähig, dann kann ich nicht arbeiten. Ja? Und noch dazu kommt jetzt, dass in der modernen Wissenschaft und die Möglichkeiten sind da und oft sehe ich auch Personen, die wirklich ununterbrochen arbeiten und jetzt noch dazu die Gesundheit auch ein Leistungsprojekt geworden ist. Weil wir kriegen ja 100.000 Informationen. Wie sollen wir perfekt schlafen? Das tracken wir. Perfekt essen, perfekt trainieren, perfekt meditieren. Ich kann mich erinnern, vor Jahren, ich habe alles Mögliche an Meditationen versucht, weil ich habe gedacht, ich muss meditieren. Ich muss. Ja, weil das steht überall, wenn du meditierst, dann erfährst du das, dann wird das und das. Und ich saß immer die ganze Zeit. Vielleicht habe ich es nicht gefunden oder nicht die richtige Methode. Dann habe ich gedacht, okay. Ich muss meditieren. Nein, ich habe jetzt keinen Gedanken. Okay, nein, zurück. Nein, ich muss meditieren. Das tut mir gut. Ja? Also hier auch so eine Art Perfektionismus, ja. Und das darf nicht sein. Also ich denke, die goldene Mitte, ja.
Das heißt, es kann schon so weit gehen, dass dieses Suchen nach einem ausgewogenen Leben schon wieder in Stress ausartet, weil es mich so stresst, dass ich eben dann dieses Meditationsfenster nicht gut nutze. Ja? Und das erzeugt dann schon wieder einen Stress und macht mich unrunder, als wenn ich es gar nicht gemacht hätte.
Ja, aber auf meinen Bereich sozusagen, auf die Hautpflege zu kommen, weil das am sichtbarsten ist, bei zum Beispiel Skin Gesundheit, ja, ist es ja auch so, wir möchten nicht mehr quasi normal altern, wir müssen perfekt aussehen. perfekt sein, ja. Und es ist, wir kümmern uns nicht darum, eigentlich das dem biologischen Alterungsprozess zuzulassen, weil er um Gottes Willen ganz normal ist und um Gesundheit geht, sondern wieder, wir müssen jünger aussehen, als wir sind. Und wir müssen die Zeichen ignorieren, weil bam, 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 so muss es sein. Und das erzeugt auch unfassbaren Stress wieder.
Wie gehe ich da jetzt um als Unternehmerin oder als Unternehmer, wo ich ja schon, sage ich mal, vielleicht mehr unter Druck stehe, will da jetzt, oder nein, ich will das jetzt gar nicht einmal werten, sondern weil ich weiß, dass auch Menschen im Angestelltenverhältnis, vor allem wenn sie dann einmal Führungskräfte sind oder so, ja, einen massiven Druck haben. Also diese Aussage ziehe ich jetzt so zurück, dass wir Unternehmer mehr Stress hätten als wie jemand im Angestelltenverhältnis. Aber wie gehe ich damit um im Alltag, wenn ich jetzt unter diesem Druck stehe? Sehr oft ja eben nicht nur von 8 bis 17 Uhr oder so irgendwas. Es kommen ja dann ganz viele andere Sachen da dazu. Ja, vielleicht habe ich daheim noch Zorris mit dem Partner oder mit den Kindern ist irgendwas oder in der Familie, keine Ahnung, der Mutter geht es nicht so gut oder die Schwester ist im Krankenhaus. Es kommen ja 100.000 Sachen zusammen, die so Stress auslösen. Und du sagst es ja selber gerade, das Thema Haut ist ja dann etwas, ich merke es ja selber. Man sagt ja auch nicht umsonst, glaube ich, man fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Ja? Also da kommt sowas, und welche Stresssymptome treten da auf und wie erkenne ich es frühzeitig und was tue ich denn eigentlich?
Ich denke, zum Glück, Sascha, sind wir noch Individuen. Ja, also ich würde sagen, dass das ist ja das Schöne. Und ich denke, man kann nicht allgemein formulieren. Aber es gibt natürlich gemeinsame Nenner. Und vielleicht erzähle ich einfach von mir, ist das Beste. Ich bin ein Hochleistungsmotor gewesen in meinem ganzen Leben, in meiner ganzen Karriere. Ich habe Schwäche verachtet, aber vor allem bei mir habe ich Schwäche verachtet. Aber wie? Wir dürfen nie vergessen, dass wir manchmal mit uns härter umgehen als unsere ärgsten Feinde. Ja, das ist also auch, was Leistung anbelangt. Aber ich habe auf einmal gemerkt, schlechter Schlaf. Also das heißt, ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Und das ist jetzt nicht nur das, dass die Gedanken kreisen, sondern es gibt auch eine sogenannte Organuhr. Ja? Also man sieht, wenn man um 3 aufwacht und um 4, es ist die Leber oder es ist die Niere. Wenn man darüber jetzt auch nicht philosophieren möchte oder nachschauen möchte, aber man wacht auf. Und es ist jetzt nicht immer nur der klassische Pipi-Gang, ja? Sondern es sind die Gedanken. Dann merkt man einfach, dass man, und das darf man nie vergessen, die Verdauung. Ja, also wir haben auch eine Darmhaut zum Beispiel, Achse und auch den Vagusnerv, also auch was den Nerven anbelangt. Also wir sind ja ein System. Wir merken, dass die Verdauung jetzt zum Beispiel auch nicht mehr so rennt wie früher. Vor allem Stimmungsschwankungen. Also ich habe gemerkt, ich bin aufgegangen wie ein Gernknödel bei ganz einfachen Themen. Also das und da merkst du, oh, man ist irgendwie überreizt, ja, zu viel Reize. Und damit kommt auch das Nachlassen der Belastbarkeit. Und wirklich wieder zurück zu meinem Thema, die Haut. Die Haut wird fahler, sie wird trockener. Sehr, sehr viele kriegen mit 50, 55, 60 auf einmal Akne zum Aha. Beispiel. Also unreine Haut hat wieder mit Darm und Stress zu tun. Pigmentflecken, die jetzt nicht hormonell getriggert werden. Also das sieht man auch. Also ich denke, wir haben so einen unfassbaren, intelligenten Körper. Der zeigt die Signale, aber wir denken, boah, das geht schon. Und ein bisschen Magenverstimmung macht ja nichts, dann nehmen wir was drauf. Und ein bisschen die Haut, ein bisschen fahl und was weiß ich, riesen Augenringe, ja, dann tun wir halt was drauf. Oder kosmetisch regeln wir das schon, ja. Und schlechter Schlaf, na, dann nehmen wir noch ein paar Pillen, das wird schon gehen. Und ich glaube, das ist die Riesengefahr. Das ist die Riesengefahr, weil bei einem Unternehmen oder bei unserem eigenen Unternehmen oder im Angestelltenverhältnis würden wir das nicht machen. Wir würden schauen, hoppa, warum ist das? Was ist die Ursache? Wie können wir sozusagen zum Fundament runtergehen? Woher kommt das? Und was könnten wir jetzt tun?
Spannend. Weil du das jetzt auch gesagt hast, gibt es da auch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern? Weil ich habe manchmal das Gefühl, Frauen sind da ein bisschen mehr auch in dem Denken. Also ich glaube, dass Frauen prinzipiell mehr über sich selber auch nachdenken. Wir Männer laufen ja, glaube ich, oft einfach dann auch ungeschauter gegen die Wand und sind dann ganz erstaunt, wenn es uns umpackt, sage ich einmal. Ja. Ist das jetzt nur ein subjektives Gefühl von mir oder siehst du das in deiner Praxis auch?
In meiner Praxis definitiv, weil biologisch gesehen gibt es Männer und Frauen, die auch auf chronischen Stress anders reagieren. Und wir dürfen eine Sache trotz allem wirklich nicht vergessen. Wir Frauen durchleben in unserem Leben mehrere hormonelle Veränderungen, die drastisch sich sowohl mental als auch auf unsere körperliche Gesundheit auswirken. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das darf man jetzt auch nicht so, Pubertät ist natürlich bei Männern, Frauen auch, ja, aber auch dann die Wechseljahre, und das ist ein Frauenthema, das ist schon ein Frauengesundheitsthema auf jeder Ebene. Und die Warnsignale sind auch unterschiedlich und das finde ich jetzt nicht gut oder schlecht, aber wir Frauen drecken uns zwar mehr, würde ich schon sagen, aber wir sind auch wieder dann härter mit uns, weil, Entschuldigung, dass ich das so sage, am Männerschnupfen haben die Frauen selten. Ja,
also darum heißt er ja auch Männerschnupfen.
Ja, genau, deswegen wollte ich es auch sagen. Ja. Also das heißt, vielleicht merken wir so, ah Gott, ich schlafe nicht mehr so gut, ich bin gereizt, ja, das sind vielleicht die Hormone. Ja, alles, bitte alles, auf zellulärer Ebene sind wir eine Einheit. Und ja, Frauen nehmen das anders wahr, obwohl sie sich mehr drecken, was du richtig sagst, aber gehen oft härter mit sich selbst um, mit ihrer Gesundheit. Wie zum Beispiel ein Mann, der sagt, naja, jetzt tun wir halt schnell was gegen den Blutdruck. Ne?
Aber heißt das auch, also Männer sind da in der Vorsorge schlampiger in der Regel? Oder nicht so, sorgen einfach nicht so vor für ihren Körper, glauben einfach, das ist... Oh, ein bisschen auf die Brust klopfen, männlich. Einfach. Ja.
Wie gesagt, ich kann da pauschal nicht sagen, weil der Trend jetzt extrem stark ist zu diesem Trackings. Ja? Wir tracken alles. Wir sind schon, ich weiß es nicht, eine eigene Excel-Datei geworden. Und auf das springen, glaube ich, Männer oft mehr als Frauen. Aber die Männer, die ich kenne und die zu mir kommen, auch in der Praxis, die kommen wirklich dann, und wie gesagt, bei mir ist immer das Hautthema, wenn wirklich schon gröbere Probleme sind, wirklich dann. Ja?
Okay.
Weil bis dahin, das wird schon irgendwie. Und das Interessante ist, dass Männer dann oft, jetzt fahre ich noch mit dem Rad 30 Kilometer, weil das kann ja nicht sein, das vergeht schon. Ja? Und wir Frauen, glaube ich, das vergeht schon, das haben wir nicht, aber ich denke schon, dass wir das haben. Das schaffen wir ja. Ja. Mhm. Bisschen von der anderen Seite, würde ich sagen. Ja.
Ja. Okay, also da bräuchte es eigentlich am Ende des Tages schon auch einen gesellschaftlichen Wandel insgesamt, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen, höre ich da raus. Weil das wirkt ja für mich schon sehr sozialisiert, weil ich kenne das auch. Also Frauen, wenn ich jetzt an meine Familie denke, da ist das genauso überall, weil es gibt ja auch immer irgendwas zu tun und das muss dann noch gemacht werden und während der Mann dann eher noch daheim ist und der tut sich aber, statt dass er am Abend vielleicht ein Glas Wasser oder so trinkt, dafür noch ein Bier auf und isst den Schweinsbraten, der von Mittag noch über ist, zum Abendessen. Ja. Also das ist alles nicht in Balance unterm Strich und eigentlich am Ende aber für beide gleich schädlich, was am Ende des Tages dann rauskommt.
Sascha, ich glaube, schon ein bisschen wieder, dass es ein Generationsthema ist, glaube ich schon ein bisschen. Aber ich denke, egal ob Mann oder Frau, wir sollten wieder mehr, und das klingt jetzt auch absolut ein Klischee, aber ich finde, uns mehr selbst wahrnehmen. Ich denke, das Wort selbst Bestimmung ist wunderschön und selbst bestimmen, wie weit kann ich gehen, wie weit ist das wirklich für mich sinnvoll und dann auch zu sagen, nein, das ist jetzt zu viel. Und ich denke, es ist wurscht, ob Mann oder Frau, es ist, wie gesagt, gesellschaftlich, generationstechnisch, vielleicht Erziehung, wie auch immer, oder Persönlichkeit, dass man Schwäche Und für mich war es ein Horror, zu sagen, das geht jetzt nicht mehr oder hier ist Schluss oder machst du. Ja, genauso wie im Unternehmen. Wie oft können wir nicht delegieren, weil ich kann das schon, ich zeige damit meine Kompetenz und ich bin voll da. Und ich glaube, das ist im Alltagsleben auch oft so. Und ich denke, das ist schon ein schwieriger Punkt zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Obwohl, wenn wir schon sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ist es oft
zu spät
ist es nicht. Ja, aber Prävention wäre besser. Und ich denke, Prävention ist das. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu unserem größten, sichtbarsten Organ. Wenn wir uns in der Früh in den Spiegel schauen oder die Zähne putzen, wirklich mal hinzuschauen. Und um Gottes Willen, wir müssen jetzt nicht gleich sagen, ich liebe mich, dich und wen auch immer, weil vielleicht schaffen wir das nicht. Aber einen wirklich einen objektiven Blick zu sagen, so okay, Was brauche ich? Was benötige ich? Das sollte ich auch artikulieren und machen.
Du hast vorher diese zellulare Ebene ja mal kurz angesprochen. Das würde mich noch interessieren. Was richtet denn so chronischer Stress, den ich habe, auf dieser zellularen Ebene an? Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir sind, glaube ich, ungefähr im gleichen Alter, Mitte 50, wenn wir jetzt nur 20 produktive Jahre vor uns haben wollen, wie ist das von der Auswirkung her oder von der Relevanz?
Ich denke, auf zellulärer Ebene, oxidativer Stress verursacht sozusagen ein Ungleichgewicht. Also das heißt, wir haben die belastenden freien Radikale und da kommen die körpereigenen Schutzmechanismen nicht mehr hinterher. Und das ist das große Problem, weil dann beginnen Entzündungen.
Ah.
Und ich denke, das wissen wir heutzutage schon, weil egal in welcher Forschung, Körpergesundheit, Hauterkrankungen, die übrigens extremst zunehmen, es geht am Ende des Tages oxidativer Stress, zellulärer Ebene, Entzündung. Und das, die Entzündung, es geht um die Entzündung. Und das sollten wir vermeiden. Und wir glauben es oft nicht, dass Stress, jetzt kann man sagen, Stress, wie kann das sein? Ja, aber macht uns langfristig krank. Und da möchte ich auch etwas noch dazu sagen, wenn ich darf, weil ich glaube, das ist auch individuell, was Stress ist.
Ja.
Was jemanden stresst, genau. Oder, Sascha?
Ja, weil viele absolut. Sagen, ja.
Das kann ja nicht sein, was hat denn der für einen Stress, ja?
Oder? Das sieht man ja zu Hause, also da braucht man ja, glaube ich, nur mit dem Partner reden. Also das ist wahrscheinlich der Grund, warum es die meisten Turbulenzen zu Hause gibt, oder? Weil mein Partner etwas stresst, was ich noch nicht einmal wahrnimmt, dass es da ist. Ja? Und umgekehrt ja, genau. Genauso.
Jetzt müssen wir aber aufpassen, Sascha, dass wir nächstes Mal sagen, mach keinen Stress, weil sonst kriege ich eine Entzündung. Gell? Also,
ja, aber jetzt weiß ich es ja, was, wie ich das vermeiden kann. Sam sagt, du musst ein bisschen, ja, genau. Wie sehr spielt denn da auch Genetik in diese ganze Sache mit rein? Weil das war ja jetzt sehr lange, glaube ich, so irgendwie der Usus, dass man auch geglaubt hat, wie alt man wird oder wie gesund man eigentlich auch im Alter bleibt, hat einen extrem hohen genetischen Einfluss und da kann man gar nicht so viel tun. Und jetzt die Informationen im Vorfeld, wo wir auf dieses Gespräch auch vorbereitet haben, haben mir aber ein ganz anderes Bild gezeigt. Also da gibt es Studien, die sagen, ja, wie alt du wirst, das hat vielleicht mit 10% irgendwas mit Genetik zu tun und wie gesund du alt wirst und den Rest kannst durchaus selber beeinflussen mit deinen täglichen Entscheidungen quasi, die du triffst. Ja. Trinkst viel Alkohol, rauchst du, machst Bewegung oder eben nicht. Wo ist da die Einordnung von dir?
Also was ich sehe, Wissenschaft ist ja ein Prozess, und ich habe früher auch immer gelernt, 30%. Und dann habe ich mir immer gedacht, boah, ich bin aus dem Schneider. Ja, also, wenn's, super. Ja, wenn es nur 30% ist, nur die 70, das mache ich schon selbst. Ja. Und jetzt gibt es immer wieder neue Forschungsergebnisse, wo sie sagen, oh, nicht so ganz 50. Und dann kommt auch noch die Epigenetik, da dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Die auch eine große Rolle spielen kann.
Erklär das ganz kurz, was ist das?
Epigenetik ist auch auf Zellebene, da gibt es mehrere Strömungen, aber das eine ist, epigenetisch können wir sozusagen Traumatas, ich sage es jetzt ganz, ganz vereinfacht, übernehmen, beziehungsweise von unseren Vorfahren oder auch sogar als Kind zum Beispiel ist es in unseren Genen. Also das heißt, wenn wir vor etwas irrsinnige Angst haben oder wenn etwas uns unerklärlich zum Beispiel triggert, wir wissen nicht warum, Stress auslöst. Ja, diese epigenetischen Faktoren spielen auch eine große Rolle und die sind oft jetzt nicht nur rein auf reine biochemische Prozesse zurückzuführen.
Okay.
Man kann nachlesen, dass man in einer Forschung gesehen hat, dass die zweite Generation von Holocaust-Überlebenden einen signifikanten, viel höhere Selbstmordrate hat, zum Beispiel.
Aha. Ja. Okay.
Jetzt könnte man sagen, weil die Erlebnisse, viele haben es nicht einmal gewusst, dass ihre Vorfahren, weil die nicht drüber gesprochen haben, ja. Aber sie hatten eine epigenetische Belastung, oder?
Das würde bedeuten, wenn ich das so richtig verstehe, Stress ist in einem gewissen Grad sogar vererbbar.
Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber was ich gelernt habe, ja.
Ja, okay.
Ja.
Sehr spannend.
Ja. Also Riesentraumata. Ja,
genau.
Also ganz kurz nur das zu der Genetik. Also ich denke, ich sage es dir ganz ehrlich, Gene sind keine Garantie, sind auch keine Ausrede. Ich denke, wenn man weiß, man hat eine genetische Vorbelastung, ist vielleicht wirklich gut, darauf zu achten. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist die Selbstwahrnehmung und Selbstbestimmung und selbst was aus dem eigenen Leben zu machen.
Und kann ich da mit der Änderung von meinem täglichen Routinen oder so auch tatsächlich dann das schnell zu einem positiven Ergebnis ummünzen? Also, dass ich eben jetzt, weiß nicht, mir gewisse Schlafriten angewöhne, dass ich halt wirklich sage, ich gehe jetzt jeden Tag um 22 Uhr zur gleichen Zeit ins Bett, ja, und ich stehe zur gleichen Zeit auf oder ich höre auf, am Abend vorm Schlafen gehen irgendwas zu essen oder so irgendwas. Wirkt das schnell oder wie lang dauert so eine Umstellung dann? Und kann ich dann auch vielleicht so Schäden, die ich schon habe, ja, sind die reversibel oder kann ich eigentlich auf das nur mehr aufbauen und sagen, gut, das wird dann nicht mehr schlechter?
Also Sascha, ich bin keine Ärztin, ja, und auch keine Forscherin, Wissenschaftlerin. Ich kann es nur aus meiner Praxis sagen und wie gesagt, vor allem durch die Haut, weil die erzählt mir alles, ja. Alles, was innen und außen passiert. Also erstens, du hast ein Wort gesagt, du hast gesagt schnell. Und ich glaube, hier sind wir wieder bei einem Punkt angelangt, was wir ein bisschen revidieren sollen, weil wir sind wieder bei der Optimierung. Schnell muss es gehen. Ja? Und ich denke, gerade das sollten wir, also Regenerationsfähigkeit ist eigentlich eine Kompetenz. Das müssten wir eigentlich lernen, weil die entsteht nicht automatisch. Weißt du, das ist wirklich so. Wir merken, okay, wir schreiben gerade einen Burnout vorbei und es geht uns nicht so gut und gesundheitlich geht es uns nicht so gut. Okay, bam, was machen wir? Zack, 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 zack. So, wie lange dauert das? Oder? Viele gehen, das ist auch wichtig, zum Experten, zum Arzt oder wem auch immer und sagen, boah, wie lange muss ich das jetzt noch nehmen? Oder wann passiert das? Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir unserem Körper wieder Zeit geben, weil diese Automatismen, die im Hintergrund liefen, warum wir vielleicht nicht mehr so leistungsfähig sind, die sind nicht schnell passiert. Das hat schon seine eigene Zeit genommen. Vielleicht haben wir die Signale nicht so wahrgenommen. Aber das war schon ein Zeitl, wie man das so sagt. Und wir können jetzt nicht sagen, boah, das muss jetzt schnell gehen. Und außerdem sind wir Individuen. Jeder regeneriert ganz anders. Jeder hat ein anderes Umfeld. Jeder Mensch reagiert anders. Ich denke, da kann man überhaupt nicht pauschaliert irgendwas sagen. Hier komme ich wieder auf dieses Thema, wie auch bei der Haut. Wir sind individuell, unsere Seele ist individuell, unser Körper ist individuell. Und wie schnell oder wie langsam, ich würde da gar nicht in Zeit, ja. Ich würde einfach sagen, was wir brauchen und vielleicht hier schon Not, also benötigen, das kann nur jeder selbst für sich beantworten. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, mal auf diesen Weg loszugehen, weil sonst sind wir ja dort wie beim großen Zauberer, wie damals Judy Garland losging auf diesen Weg und nach Mut und Wissen gesucht hat. Und der dritte fällt mir jetzt nicht ein. Mut, Wissen, ja, ich weiß es jetzt nicht gerade, zum großen Zauberer. Und am Ende des Tages drauf kam, sie hat all diese Attribute, sie hat es nur nicht gewusst.
Ganz so auslassen will ich dich jetzt aber nicht bei dieser Frage, sondern dann frage ich es noch andersrum. Wie lang dauert es in der Regel, bis ich wirklich neue Gewohnheiten so gebildet habe, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich die auch langfristig dann umsetze, eben, dass ich mich vielleicht ein bisschen mit der Ernährung umstelle, dass ich eben ein bisschen auch dieses Thema Regeneration schaue, dass ich eben wirklich Pausen einlege, die ja wahrscheinlich wichtig sind ab und an. Also ich rede jetzt da nicht von einer Viertelstunde Mittagspause oder sowas, sondern ich meine jetzt einmal wirklich mir einen Tag zu gönnen, wo ich einmal nichts tue, wo ich mich erholen kann, zwischendrin, dass ich das eben nicht immer nur im Urlaub habe. Wie lange braucht sowas? Dauert es ein Monat, bis solche neuen Sachen greifen, ein Jahr? Oder ab wann kann ich so sagen, jetzt bin ich ein neuer Mensch und jetzt rennen diese Dinge automatisiert, so wie ich vorher eben immer am Abend mein Bier auftun habe und trunken habe, tue ich es jetzt eben nicht mehr.
Schau, es sind zwei Sachen. Das eine ist, mache ich es präventiv? Oder mache ich es, weil schon Probleme da sind? Weil ich denke, wenn Probleme da sind, dann komme ich jetzt mit diesem schönen Wort, ist der Leistungsdruck größer.
Okay.
Da denke ich mir, da ist es schon was anderes. Bei der Prävention denkt man, ja, wird schon. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also man sagt oft, es braucht Monate, vielleicht sogar ein halbes Jahr. Bis du dich wirklich daran gewöhnt hast, zum Beispiel, dass du in der Früh aufstehst und nicht gleich einen Kaffee trinkst, sondern vielleicht ein lauwarmes Wasser, um deine Verdauung ein bisschen zu unterstützen. Ja, vielleicht, dass du nicht sofort dein Handy, Smartphone, Tablet, was weiß ich, was in deiner Nähe ist, sofort anschaust und boah, was sind die neuesten Nachrichten, obwohl du erst um 11:30 schlafen gegangen bist und denkst so, puh, was ist in den letzten 6-7 Stunden in dieser Welt passiert, ja. Das ist, glaube ich, auch eine Riesenumstellung. Es ist auch eine Riesenumstellung. Vielleicht geht es, dass ich nicht sofort in die U-Bahn, ins Auto und was weiß ich springe, sondern ganz kurz innehalte und mich einfach freue. Ich muss jetzt nicht Om oder Mantras sagen, aber mich einfach freue, dass ich da bin, dass die Sonne scheint oder es regnet oder was auch immer ist. Ja? Aber das muss extrem bewusst sein. Und dieses Bewusstsein, das braucht wirklich Kontinuität. Stärke braucht es wirklich, ja? Weil wie oft ist das beim Training? Also ich meine, dass man sagt, heute ist wurscht, ja? Na, es ist nicht wurscht, weil es ist einfach so, wir sind ein bisschen so wie das Pavlovische Gesetz beim Hund, ja? Aber wir brauchen unsere Gewohnheit, also sozusagen unsere Rituale, die dann irgendwann zu Gewohnheiten werden und irgendwann werden die Gewohnheiten ein Teil unserer Persönlichkeit.
Ah, das ist ja schön. Das ist eigentlich schon fast ein perfekter Abschlusssatz. Bevor wir wirklich so zum Abschluss kommen, möchte ich noch einmal ganz kurz ein bisschen auf dieses Thema Longevity zu sprechen kommen, weil es mich einfach dahingehend interessiert. Das ist ja momentan wirklich so ein, ich nenne es jetzt einfach einmal Modethema. Ich habe mir wirklich auch immer so einen Biohacking-Podcast, habe ich mir angehört, auch im Vorfeld von diesem Gespräch. Und da geht es dann wirklich, da gibt es Leute, die machen wirklich Blut- und Gentests, die kosten zigtausende von Euros, um herauszufinden, was dann die ideale Ernährungsgeschichte ist, damit sie 120 werden. Die setzen sich in Kältekammern, machen Stammzellentherapie. Was ist eigentlich nicht nur von der Umsetzbarkeit her, sondern was macht denn Sinn und wo fängt denn da wirklich ein reines Geschäftsmodell eigentlich an, wo es einfach Unternehmen gibt, die, jetzt nenne ich es gutgläubigen oder hoffnungsfrohen Menschen, versuchen da auch Geld aus der Tasche zu ziehen, ohne dass da wirklich was dahinter steht, was das wissenschaftlich auch greifbar wäre, dass es hilft. Ja?
Also erstens ist gesundes Altern nichts Neues. Also wenn wir sagen, in Sparta damals, ja, war körperliche Fitnessdisziplin sozusagen Teil der Erziehung. Oder Hippokrates, ja, sprach über Ernährung, Bewegung, Belastbarkeit, auch Lebensweise als Grundlage der Gesundheit. Kneipp, K Kneippkur, ja, auch Bedeutung Wasser, Bewegung, Maß halten. Goethe, der Universalgelehrte, oder ich finde nicht mal die Wörter, weil ich so begeistert bin von Goethe und wir eigentlich nur die Gedichte kennen von ihm. Er war einer, der sich mit der Wechselwirkung zwischen Körper, Geist, Naturheilkunde irrsinnig beschäftigt hat. Das war alles noch vor uns, bevor wir über dieses Thema überhaupt und Biohacking und keine Ahnung was gesprochen haben. Also dieses Thema ist nicht neu. Ich denke, das gab es immer schon. Nur jetzt sind wir so weit, dass wir es auch beweisen können, gewisse Sachen, und tracken können. Und irgendwie ist unsere Gesellschaft schon absolut so freakmäßig geworden, nicht? Also, oh, Daten, Zahlen, Fakten, ja, wow. Sie sind auch gut. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, nur ich denke, wie vieles im Leben ist die Balance ganz, ganz wichtig, weil auf einmal werden wir eigentlich nur mehr eine Maschine, die von außen getrackt wird. Von außen. Wir beobachten uns nicht selbst, sondern wir verlassen uns auf die Zahlen, die dort stehen. Die sagen, okay, das sind jetzt deine Blutwerte, das sind, ich weiß es nicht, was wir alles messen können, und dann kriegen wir Panik oder nicht, oder schauen, dass wir dementsprechend reagieren können. Ich finde ganz ehrlich, dass das auch ein Stress ist.
Ja, das Gefühl habe ich nämlich auch sehr oft, auch wenn ich anderen Leuten zuschaue, eben, wie oft ich das höre, ich muss heute noch 1500 Schritte machen, weil sonst komme ich nicht auf diese 10.000 Schritte, die ich mir vorgenommen habe, jeden Tag. Ja. Und wo ich mir dann auch denke, Mensch, wie schlimm kann es sein, wenn du mal nur 8.000 Schritte gemacht hast statt 10.000, ja? Wenn vielleicht am Wochenende, ich weiß nicht, eine Bergtour machst und dann rennst du 25.000 Schritte oder sowas.
Weißt du, Sascha, was wir noch vergessen? Dass zum Beispiel das, was wir nicht tracken können, ganz, ganz große Trigger in unserer Gesundheit sind. Sagen wir zum Beispiel soziale Kontakte.
Stimmt.
Wie misst du das?
Genau.
Ja? Ja. Also das heißt, wenn du eine super, jetzt komme ich auf dein Bier zurück, ja, Runde mit deinen Freunden schmeißt, ja, wie das dich emotional positiv gesund macht, oder mit Freundinnen oder mit Partner, Partnerin. Wo messen wir das? Und wir wissen, was das für unsere Gesundheit bedeutet. Da muss ich ja jetzt, brauche ich nicht tiefer einzugehen, ja, was zum Beispiel Glückshormone anbelangt. Was es bedeutet, sich geborgen, geliebt zu fühlen, irgendwo dazu hinzugehören, weil wir sind um Gottes Willen soziale Wesen. Wir brauchen das für unser Überleben. Das wird nicht getrackt. Mhm. Also deswegen meine Meinung, aber es ist subjektiv, weil es meine Meinung ist. Ich denke, es ist gut, wenn wir vieles sehen können. Ich glaube, man müsste schon ein bisschen, weil wir sind meistens Laien, also wirklich, was wir zu Hause tracken können, und dass man da nicht in Panik verfällt oder wie auch immer. Aber ja, gewisse Sachen sollten wir, aber bitte um Gottes Willen, wir sollten nicht Sklaven sein. Also ich denke schon, und oft, ganz ehrlich, genügt da wunderschöner romantischer Sonnenuntergang mit, Entschuldigung, ein Glas Rotwein, das braucht die Seele auch ab und zu, und sozusagen Resveratrol auch unser Körper, oder uns selbst anzuschauen, und vielleicht sagt das manchmal mehr aus über unsere mentale und körperliche Gesundheit wie vielleicht irgendwelche Zahlen und Fakten. Aber wie gesagt, die sind auch sehr wichtig, aber ich denke, die Balance sollte bewahrt werden.
Ich glaube, Rita, danach kann nichts mehr kommen, aber wie immer, eine Abschlussfrage, die obligatorisch ist bei uns, habe ich noch. Wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer morgen anfangen möchte, da was umzustellen, weil er jetzt zugehört hat und sagt, okay, ich muss was tun, weil das Stresslevel und das, was ich habe, meine Haut juckt, alles, ich will das jetzt ändern. Drei kurze Tipps, wo ich keinen Arzt brauche, wo ich nicht viel Geld ausgeben muss und wo ich auch nicht mein ganzes Leben auf den Kopf stellen muss. Was gibst denn der Person mit?
Das Erste würde ich sagen, von Kundera einfach, der sagt, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist für viele Menschen geworden, die unerträgliche Schwere des Seins. Deswegen vereinfachen wir. Vereinfachen wir zu viele Verpflichtungen, zu viele Informationen. Nein, aus. Runter mit der Reizüberflutung. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist das Erste, was wir machen sollten. Ja? Ich sehe so viele Leute, wie gesagt, gleich in der Früh, Smartphone. Bam, ja. Nein, Vereinfachung. Das zweite ist, ich denke, so kleine Regenerationsinseln jeden Tag zu machen, wenn es ein Spaziergang ist, ein Mittagessen ohne Smartphone vielleicht, ein kurzes Gespräch mit jemandem, einfach nur ein paar Minuten. Und das dritte ist, wieder, ich gehe jetzt wieder auf die Haut, weil unser Körper ununterbrochen mit uns spricht. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Unser Körper ist kein Trend, spricht mit uns, meistens durch die Haut, dass wir wieder neugierig werden auf uns selbst und dass wir reinhorchen in uns. Wie geht es mir? Wie ist meine Situation? Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche Schlaf, ich brauche andere Ernährung, ich brauche soziale Kontakte oder ich brauche Ruhe, dass ich ehrlich bin mit mir und in der gegebenen Situation und nach den Möglichkeiten das mir auch zugestehe, also für mich einstehe.
Rita, ich möchte mich sehr, sehr herzlich für dieses sehr kurzweilige, sehr aufschlussreiche und sehr schöne Gespräch bei dir bedanken. Die Links zu dir und so weiter, die findet ihr alle in den Shownotes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich empfehlen, gebt uns ein Like, lasst uns eine gute Bewertung da. Teilt die Folge mit Menschen, die ihr kennt, die vielleicht den einen oder anderen Tipp aus dieser Folge von der Rita auch gebrauchen können. Und ansonsten bleibt mir nur über das zu sagen, was ich immer sage zum Schluss, bleibt erfolgreich.